Ja, wir kommen zur Botschaft nochmal. Ich habe die Botschaft schon früher vorbereitet, ohne zu wissen, dass heute Abend so viele junge Leute hier sein würden. Das nicht gewusst. Das hat sich nachher erst entwickelt. Ja? Und das passt genau, die Botschaft passt ganz genau. Ja. Und zwar geht es um Erweckung. Erweckung kann man nicht erlernen. Ja, Erweckung muss man erfahren. Okay, nochmal. Erweckung kann man nicht erlernen, die muss man erfahren und dann mitnehmen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als junge Leute, dass ihr als junge Leute Erweckung erfahrt und mitnehmt in euer Leben hinein. Dass man nicht nur aus schlauen Büchern liest, wie Erweckung mal war, sondern Erweckung muss erlebt werden. Deswegen, mit zunehmendem Alter wird mir die Doktrin, das Dogma, die Lehre, sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, die Lehre vom Handauflegen immer wichtiger. Ja, wir haben die Tauflehre, die kennen wir alle. Vor der Taufe wird einmal so ein Taufkurs gemacht. Ja. Wir haben die Lehre über das Abendmahl. Aber der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt von der Lehre der Handauflegungen. Wow. Es gibt bestimmte Dinge, die kannst du nicht kognitiv übertragen oder verstehen. Die musst du durch Handauflegung empfangen. Okay? Deswegen ist es wichtig, dass Hände aufgelegt werden. Amen. Da fließt Heilung, da fließt Salbung, da werden Sachen mitgegeben, da werden Gnadengaben ausgeteilt. Handauflegung ist ein fester Bestandteil der christlichen Lehre und war ein fester Bestandteil der damaligen Praxis. Heute haben wir es verloren. Ja, wir legen einmal die Hand auf, vielleicht nach der Taufe mal oder so, ja, in manchen Kreisen. Das war's dann für den Rest des Lebens. Nein, Handauflegung gehört zum christlichen Leben. Okay, das heißt, du musst in Berührung kommen mit Erweckung. Okay, dann nimmst du sie an und nimmst sie mitten in dein Leben. Amen. Deswegen nach der Predigt heute Abend gibt es eine Möglichkeit, berührt zu werden vom Heiligen Geist. Amen. Durch Handauflegung. Okay. Ich habe festgestellt, dass Erweckung in Zyklen stattfindet. Ja, da gibt es Erweckungszyklen. Okay. Und verschiedene Phasen der Erweckung, die es so gibt. Wenn wir mal einmal lesen im Josua 24, 31, da heißt es, und Israel diente dem Herrn, solange Josua lebte. Und die Ältesten, welche Josua überlebten, jetzt kommt's, die auch alle Werke des Herrn kannten, die er an Israel getan hatte. Das heißt, Israel war erweckt oder diente dem Herrn, war im Glauben, solange Menschen am Leben waren, die Gott erlebt hatten. Okay? Amen. Es waren nicht nur Menschen, die von der Erweckung wussten, von Gott wussten. Es waren Menschen, die haben die Wunder Gottes erlebt gehabt. Josua hat das Wunder Gottes erlebt gehabt. Und die Ältesten, die mit Josua da waren, haben Wunder Gottes erlebt. Und solange die am Leben waren, konnte die Erweckung weitergehen. Und als sie starben, war es vorbei. Da fing die Zeit der Richter an. Ja. Und ihr kennt das Buch der Richter, immer wieder die gleiche Geschichte, wenn man das liest. Es kommt zuerst der Abfall von Gott, dann kommt die Not, dann kommt die Buße und dann kommt die Befreiung. Dann ist wieder Erweckung da und das Volk blüht auf und dann kommt wieder der Abfall von Gott, wieder die Not, die Buße, dann die Befreiung und so weiter. So ein Kreislauf war das damals gewesen. Wenn wir es verpassen, ja, die etwas Älteren unter uns, wenn wir es verpassen, die Erweckung der nächsten Generation, hier kommt ihr ins Spiel, der nächsten Generation mitzugeben, werden wir Erweckung verlieren. Amen. Das bisschen Erweckung, das wir hier so erleben in Deutschland, das bisschen Erweckung, das wir erleben, auch das werden wir verlieren, wenn wir es nicht an die nächste Generation weitergeben, nicht weiter lehren, nicht weiter informieren, weitergeben. Durch Handauflegung unter anderem, okay? Wir werden Erweckung verlieren, wenn wir es nicht schaffen, die Erweckung weiterzugeben. So, wir müssen sicherstellen, dass eine Erweckung weitergegeben wird. Und die Botschaft heute könnte auch heißen, wie man eine Erweckung tötet. Das ist oft geschehen in der Vergangenheit. Und ich möchte uns das illustrieren an dem Leben der Patriarchen. Jetzt bitte nicht falsch verstehen. Alle Patriarchen waren Helden, ja, Glaubenshelden, die waren im Glauben, das waren Vorbilder. Ich möchte die Patriarchen nur als Illustration nutzen, okay, alle Hermeneutiker unter uns, ja, Theologen. Also die Patriarchen nutze ich nur als Illustration für die Zyklen der Erweckung. Okay, das war schon kompliziert genug, jetzt machen wir nochmal weiter, okay. Also ich illustriere etwas, okay, so. Abraham, die erste Generation der Erweckung. Abraham war ein Pionier. Wo Abraham auftauchte, da geschah, würden wir heute sagen, Erweckung. Wie? Wie hat Abraham überall Erweckung hingebracht? Überall, wo er hinkam, machte er was zuallererst? Danke. Er hat einen Altar gebaut. Abraham war ein Altarbauer. Amen. Er hat überall Altäre gebaut. Überall, wo er hinkam, bam, Altar. Woanders, hier machen wir Rast, erstmal Altar bauen. Ja? Was ist ein Altar? Ein Altar ist ein Ort, wo geschlachtet wird, da geschehen Opfer. Ein Altar ist ein Ort, wo der Himmel die Erde berührt, wo der Himmel mit der Erde interagiert, wo Menschen mit Gott interagieren. Da ist ein Altar. Heute Abend haben wir hier einen Altar aufgebaut. Schon gemerkt? Hier hat der Himmel gesprochen und wir haben gehört. Wir haben gesprochen, der Himmel hat gehört. Das Reich Gottes kommt durch Altäre. Ich wünschte mir, wir hätten in Deutschland überall Altäre. In jedem Haus ein Altar des Gebets, ein Altar des Lobpreises. Wenn Lobpreis geschieht in deinem Haus, ist das ein Altar. Engel hören das, Engel wissen das, die halten sich da auf. Ja? Wenn es Hauskreise gibt, wenn es eine Gemeinde gibt, wenn es ein Missionswerk gibt, egal wo, wenn es einen Gebetskreis gibt, das ist ein Altar. Da spricht Gott und wir sprechen zu Gott. Da passiert etwas. Und in ganz Deutschland haben wir schon Altäre, aber viel zu wenige. Gott braucht Pioniere, Gott braucht dich, um überall Altäre zu bauen, den Kontakt herzustellen zu Gott. Und so einer war Abraham. Gott hat ihn berufen aus Ur in Chaldea. Er war unterwegs mit seinen Ziegen und Schafen und Eseln und seinen Zelten. Aber er wusste, wenn ich jetzt hier Rast mache, zuallererst Altar bauen, Gott anrufen. Wenn das jeder heute Abend mitnehmen könnte, ja, egal wo du hingehst, heute Abend, morgen früh, nächste Woche, nimm das mit. Ich will dort, wo ich bin, auf meinem Arbeitsplatz, an der Bushaltestelle, egal, ich will einen Altar aufbauen, ich will ihn hier preisen. Da passiert was in der geistlichen Welt. Und das sind die Menschen, die die erste Generation der Erweckung sind. Sie suchen Gott. Sie wollen wirklich Kontakt haben mit dem lebendigen, realen Gott, mit der Person Gott. Nicht nur den Gott, der in der Bibel beschrieben wird. Nicht nur den Gott, von dem man liest. Nein, eine direkte Verbindung zu Gott. Ich möchte Gott persönlich kennen. Abraham war so einer. Und das sind die Menschen, die Pioniere sind, die vorwärts gehen und die Erweckung überall hintragen, weil sie Gott kennen. Und so ein Mensch müsste jeder von uns sein, jeder von uns. Ihr könnt das gerne nachschlagen, 1. Mose 12, Vers 8. 1. Mose 12, Vers 8. Von da zog er, nämlich Abraham, war Abraham damals noch, weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn ein Altar und rief den Namen des Herrn an. Okay? Später, in 1. Mose 13, kommt er zurück zum gleichen Altar. Wieder die gleiche Beschreibung. Zwischen Bethel und Ai an die Stätte des Altars, den er dort zuerst errichtet hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Das heißt, er hatte einmal einen Altar gebaut und dieser Altar wurde zu einem Ort der Anbetung. Ja? Das nächste Mal, als er vorbeikam, hat er Halt gemacht und sagt, hey, hier werde ich Gott wieder anbeten. Hast du einen Altar zu Hause? Das kann dein Schreibtisch sein, ja? Das kann eine Ecke irgendwo sein im Zimmer, das kann dein Bett sein. Da, wo du Gott jeden Tag anbetest, da passiert was in der geistlichen Welt. Ja? Wenn wir das so aus der himmlischen Perspektive sehen könnten, überall finster und plötzlich gehen Lichter auf. Ach, der Daniel betet, die Irina betet, der Heinrich betet, da gehen Lichter an, ja? Da passiert was. Ja? Das sind Altäre, ja? Da wird Kontakt aufgenommen zum Himmel. Ja? Wie damals auch bei Jakob, das ist noch eine andere Geschichte, das war kein Altar, aber wo der Himmel auf die Erde kam und dann wieder zurück in den Himmel. So. Es werden Opfer gebracht. Ihr kennt alle das größte Opfer Abrahams dann schon. Er sollte seinen Sohn opfern, seinen Sohn Isaac. Und er baute den Altar. Das war wahrscheinlich der schwerste Altar, den er jemals bauen musste. Er baute einen Altar, um seinen Sohn Isaac zu opfern. Aber er hat sich vorgenommen, ich bin ein Altarbauer. Wenn Gott sagt, ich muss meinen Sohn opfern, egal was es kostet, ich bin bereit, ich möchte den Kontakt zu Gott aufbauen und aufrechterhalten. Und meine Frage an dich ist, was lässt du es dir kosten, um den Kontakt zu Gott aufrechtzuerhalten? Wie viel ist der Kontakt zu Gott wert? Wie viel ist dir wert, dass der Himmel auf die Erde kommt? Was bist du bereit zu investieren? Er war bereit, alles zu geben, seinen einzigen Sohn. Übrigens, ihr könnt das recherchieren, der Berg Moria ist Golgatha. an dem Ort starb tausende Jahre später Jesus Christus. Es heißt aber im Hebräerbrief, dass durch den Glauben, heißt es dort, durch Glauben brachte Abraham den Isaak da. Moment mal, ich dachte, der ist doch gar nicht gestorben, oder? Und der Hebräerbriefschreiber, der ist dargebracht worden. Abraham hatte ihn im Herzen schon geopfert. Er hat ihn abgegeben. Das war schon beschlossene Sache. Er hat das Messer in der Hand gehabt. Ich schlachte meinen Isaak für Gott. Und deswegen sagt der Hebräerbriefschreiber, er hat ihn geopfert. Er hat ihn losgelassen. So, was bist du bereit loszulassen, um zu sagen, Gott, ich möchte mit dir in Verbindung bleiben oder mit dir in Verbindung treten? Wir müssen Altäre bauen. Paulus sagt, Römer 12, Vers 1, er sagt, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, mit meinen Worten. Paulus sagt, die logische Schlussfolgerung, wenn ich die Barmherzigkeit Gottes verstanden habe, die Großartigkeit, die majestätische Gnade verstanden habe, die logische Schlussfolgerung ist, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Ein Altar bauen. Menschen, die Gnade erlebt haben, werden Altäre bauen. Ja, werden Gott anbeten. Das kann dich dein Leben kosten. Bist du bereit, dein Leben auf den Altar zu legen, um deinem Gott zu gefallen? Alles. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, täglich. Der Preis der Nachfolge ist dein Leben. Nicht weniger. Jemand, der damals ein Kreuz trug, war ein Verdammter. Der würde in den nächsten paar Stunden würde er am Kreuz hängen und ein paar Tagen, spätestens zwei, drei Tagen würde er tot sein. Jeder, der ein Kreuz trug, wusste, ich gehe meinem Tod entgegen. Und Jesus sagt, du willst mein Jünger sein, schön, dann stell dich aufs Kreuz ein. Du wirst sterben müssen. Und bist du bereit, wie Abraham, den ultimativen Preis zu bezahlen? Das heißt nicht, dass du den Isaak opfern wirst, aber wenn es soweit kommt, dann musst du bereit sein, ihn zu opfern. Und dein Isaak kann dein Hobby sein, deine Zeit sein, deine Familie sein, irgendein Götze sein, dein Auto sein, egal was es ist. Ja, das, was dir am liebsten ist im Leben. Und Gott sagt, wenn du bereit bist, das aufzugeben für mich, werde ich herabkommen. Da wird diese Verbindung stehen. Gott sucht nach opferbereiten Menschen. Das sind Menschen, die Pioniere sind, das sind Menschen, die Erweckung überall hintragen werden. Menschen, die bereit sind, alles aufs Spiel zu setzen, ihr ganzes Leben umzustricken, umzustrukturieren, um ihm zu gefallen und Erweckung vorwärts zu bringen. Willst du so einer sein? Wir brauchen Altarbauer. Anders sieht es aus mit der zweiten Generation, Isaak. Wie gesagt, ich illustriere nur. Isaak. Isaak war ein... Was hat das Leben des Isaak ausgemacht? Jemand? Wofür war Isaak bekannt? Abraham war bekannt für Altäre, fürs Altäre bauen. Isaak war bekannt für? Ja, danke schön. Ja, genau. Ja, Brunnen. Isaak hat immer Brunnen gegraben. Überall wohin ging, hat er einen Brunnen gegraben. Isaak war ein Brunnengräber. Abraham war ein Altarbauer. Isaak war ein Brunnengräber. Hat auch seine guten Seiten, aber das ist ein bisschen zweite Generation Erweckung. Es heißt nämlich 1. Mose 26, Vers 15, ich lese mal. 1. Mose 26, 15. Alle Brunnen aber, die die Knechte seines Vaters zu Abrahams, seines Vaters Zeiten gegraben hatten, also alle Brunnen, die zu Abrahams, seines Vaters Zeiten gegraben wurden, damals, ja, die Brunnen von damals, hatten die Philister verstopft und mit loser Erde gefüllt. Okay. Die Brunnen des Abraham waren zu. Jetzt kommt der Isaak, die nächste Generation. Und Isaak ließ die Wasserbrunnen aufgraben. Okay. Isaak wusste nur von den Brunnen, die sein Vater auch gegraben hatte, neben dem Altar bauen, und sagte, ich grab die wieder auf. Der hat auch ein paar neue gegraben. Aber das Problem ist, ein Brunnen ist einfach ein Wasserloch. Ist kein Altar, ist ein Wasserloch. Ein Brunnen wird gegraben, mit Mühe gegraben, wird befestigt und da wird Wasser gespeichert. Und das ist meistens die zweite Generation der Menschen, die die Erweckung erlebt haben oder nicht erlebt haben, aber ihre Väter haben es erlebt. Die zweite Generation nach den erweckten Leuten. Ja, man gräbt mühsam, man will verstehen, warum hatten unsere Väter so eine Salbung? Warum hatten unsere Väter Erweckung gehabt? Was waren die Prinzipien der Erweckung? Und sie graben tief und versuchen, die Prinzipien zu ergreifen. Aber merkt ihr, es geht um das Verstehen, nicht mehr um die Beziehung. Abraham kannte Gott. Aber die zweite mit Isaac, die Isaac-Generation will Gott verstehen, kognitiv, mental verstehen. Ach, so ist Gott. Abraham kannte Gott. Isaac gräbt Brunnen. Man hat ein Bibelstudium. Man will verstehen, wie Erweckung funktioniert. Es werden theologische Fakultäten gegründet. Nicht? Wir wollen Erweckung verstehen. Das ist die Isaac-Generation. Man möchte die Quelle der Erweckung verstehen. Was sind die Prinzipien? Kann man das skalieren? Kann man da mehr draus machen irgendwie? Man will das verstehen, man gräbt tief wie einen Brunnen. Zweitens, man befestigt den Brunnen, ja? Man organisiert das. Da ist ein Fluss ausgebrochen, da ist eine Salbung ausgebrochen, da ist eine Erweckung ausgebrochen. Dann kommt die zweite Generation und sie organisiert diese Erweckung. Sie will die Erweckung im Brunnen haben. Ja, da werden dann Glaubenskenntnisse geschrieben, Positionspapiere geschrieben, Protokoll und Ordnung kommen rein, Strukturen werden gemacht. Man will das ja alles organisiert haben. Das war ja gut, was die Väter hatten, Vergangenheit. Aber was die hatten, wollen wir jetzt organisieren, damit es noch besser und professioneller wird. Wir machen es besser als unsere Väter. Junge, hör auf, Brunnen zu graben, bau mal einen Altar. Und dann das dritte, ein Brunnen, der ist auch da, um Wasser aufzubewahren, zu speichern, zu konservieren. Und das ist die zweite Generation. Man will die Erweckung konservieren. Was die Väter hatten, das war ja so gut. Wir wollen das auch so haben wie die Väter. Und wir werden verstehen, wie das funktioniert. Und wir können das dann immer wieder reproduzieren. Da werden Bücher geschrieben, also Erweckung, ne? Schritt 1 bis 5, so geschieht Erweckung. Es wird alles strukturiert, es wird alles konserviert. Ja? Die Lehre, die Theologie, die Bücher werden geschrieben, Lehrveranstaltungen geschehen, Institutionen werden gegründet. Jetzt haben wir Erweckung konserviert. So funktioniert Erweckung. Und unser Gemeindebund, der ist erweckt. Jetzt haben wir es. Wir haben Erweckung eingefangen bei uns im Brunnen. Unsere Erweckung, meine Erweckung in meinem Brunnen. Ja. Und ihr merkt schon, das ist der Tod der Erweckung. Man weiß noch von den Altären der Väter. Die haben Altäre gebaut. Wir graben Brunnen. Ich wünschte, wir wären zumindest Brunnengräber. Wir sind nicht mal Brunnengräber in Deutschland. Das ist auch schon dran vorbei. Isaac gräbt Brunnen. Der erste Brunnen, den ich erwähnen möchte, ist Esek. Der Brunnen Esek, Zank genannt. 1. Mose 26, Vers 19. Und da gräbt der Isaac einen Brunnen und da gibt es Zank. Die Hirten kommen nicht klar in Gerar, ja, und da gibt es einen Zank, 1. Mose 26, 19 bis 20. Da gibt es einen Zank und der Brunnen wird genannt nach diesem Zank. Und genau das geschieht in der zweiten Generation der Erweckung, Zank. Die zanken sich. Ja. Ihr könnt Erweckung studieren. Es gibt Erweckungen, die haben aufgehört im Zank. Die Salbung war da, das Feuer war da, Wunder waren da. Menschen kamen aus aller Welt und sind hingeströmt. Und dann gab es im Team Zank. Das war das Ende der Erweckung. Den Zankbrunnen. Da gibt es theologische Diskurse, was richtig ist und was falsch ist. Das ist die zweite Generation der Erweckung. Dann 1. Mose 26, 21. Da gruben sie einen weiteren Brunnen. Um den stritten sie auch. Darum nannte er ihn Sitna. Kann man auch anders aussprechen. Das Wort, das S vorne, aber ist egal. Wir sagen, in Deutsch sagen wir Sitna. So. Amen. Da gehen die Auseinandersetzungen weiter. Ja. Es gibt Spaltungen. Ja. Jetzt sind es nicht nur theologische Spaltungen, jetzt sind es wirklich Spaltungen von Menschen. Wir haben Erweckung, unsere Väter haben Erweckung erlebt. Wir haben sie konserviert, wir haben sie organisiert. Wir haben sie verstanden und jetzt wollen wir nicht mehr so sein wie die anderen. Es entstehen neue Denominationen, es entstehen neue Gemeinden und nicht alle sind besser. Und dann haben die weitergegraben, Vers 22, und sie gruben einen weiteren Brunnen, um den stritten sie sich nicht. Darum nannte er ihn Rechobot und sprach, nun hat uns der Herr einen weiten Raum gemacht. Wie gesagt, ich illustriere, ich lege nicht aus, ich illustriere. Der Brunnen heißt Rechobot, weiter Raum. So, wenn eine Erweckung der ersten Generation verstanden ist, organisiert ist, konserviert ist, kommt es zum Streit, zum Zank, zu Spaltungen. Und dann scheint es, jetzt haben wir es begriffen, alles ist jetzt ruhig geworden. Jetzt können wir wachsen. Wir haben weiten Raum. Herrlich, ne? Wir wachsen. Aber du wächst nicht, weil du einen Altar gebaut hast. Du wächst, weil du einen Brunnen gegraben hast. Du wächst, weil du organisatorisch was kapiert hast und es funktioniert. Du hast eine Maschine entwickelt, die sich weiter bewegt. Ja? Und ich könnte euch Beispiele nennen, aber die Maschinen, die laufen aus nach einer Zeit. Ein aktuelles Beispiel in den USA. Eine große Maschine, die seit vielen Jahren, ich war damals Teil der Maschine, die ist, ne, eine ganze Denomination, die ist damals gerollt, das hat funktioniert. Man hat zu jedem Thema einen Kurs gehabt. Du konntest dann in dem großen Verlag bestellen, du hast ein Gemeindewachstumsproblem, du hast ein Kinderstundenproblem. Gab es für jedes Problem, gab es da ein Buch. Man hat die Erweckung, ne, konserviert. Man hat sie verstanden, zu Papier gebracht und jetzt konntest du sie, ne, auf Abruf konntest du die Erweckung dir bestellen. Ne, 19,50 € kriegst du das Buch und dann hast du die Erweckung zu Hause. Und jetzt sind die kaputt, die gehen jetzt kaputt. Es scheint Wachstum da zu sein. Man reitet auf der Welle der Vorväter. Man hat das organisiert. Und wisst ihr, viele Dinge geschehen auch seelisch. Es geschieht organisatorisches Wachstum. Es geschieht vielleicht sogar Wachstum an Mitgliedern, aber kein geistliches Wachstum. Rehoboth ist ein weiter Raum, aber es heißt nicht, dass du geistlich wächst. Und das Schlimmste ist Sheba, der nächste Brunnen. Und das geschah am selben Tag, da kam Isaaks Knechte, 1. Mose 26, 32, da kamen Isaaks Knechte und sagten ihm von dem Brunnen, den sie gegraben hatten. Und wieder ein Brunnen, noch ein Brunnen. Und sprachen zu ihm, wir haben Wasser gefunden. Und er nannte ihn Sheba. Daher heißt der Ort Beersheba bis zum heutigen Tag. So, hört sich alles gut an. Ne? Es war der Ort der Brunnen des Eides oder Schwures, Schwurbrunnen genannt. Entscheidend ist hier das eine Wort oder der eine Satz, der Satzteil in Vers 32. Und es geschah am selben Tag. An demselben Tag, an welchem selben Tag? An einem ganz bestimmten Tag, an genau dem Tag, hatten die einen Brunnen gegraben und Wasser gefunden. Und deswegen sagte Isaak, wir nennen den Brunnen Sheba. Wir nennen den Brunnen Sheba. Warum? Weil es genau an diesem Tag passiert war. Wir nennen ihn Schwurbrunnen. Wir nennen ihn Brunnen des Eides, weil es genau an diesem Tag passiert war. Was für ein Tag ist hier gemeint? Das kannst du nachlesen. Vers 27 auch. Das ist die Erklärung. Aber Isaak sprach zu ihnen, warum kommt ihr zu mir, da ihr mich noch hasst und mich von euch weggetrieben habt? Er spricht hier zu Abimelech und noch jemandem, aber hier geht es um Abimelech. Er spricht zu den Feinden. So, die Feinde kommen zu Isaak und Isaak macht einen Bund, einen Schwur mit seinen Feinden. Das ist das Ende der Erweckung. Er sagt, hey, das ist der Schwurbrunnen. An dem Tag haben wir einen Brunnen gegraben und jetzt wissen wir, an dem Tag haben wir einen Schwur. Was für ein Schwur? Ein böser Schwur, was für ein Eid, was für ein Bund, ein böser Bund. Du hast dich verbündet mit Abimelech und Abimelech hasst dich. Steht hier geschrieben, da ihr mich doch hasst. Er hat sich mit seinem Feind verbündet und das ist der Tod der Erweckung. Wir haben das erlebt, wir erleben das immer wieder in der Geschichte, auch hier in Deutschland. Man verbündet sich mit den Feinden. Jetzt darf ich ein ganz böses Wort sagen, das darf ich hier sagen, bei GM. Man verbündet sich mit den Katholiken. Dem Katholizismus, mit der Ökumene. Das kannst du beschmunzeln, das kannst du auch abnicken, aber das sind Feinde, das sind falsche Joche, unter die wir Menschen sich begeben. Das Ende der Erweckung. Ich habe noch gestern mit jemandem gesprochen, der einem anderen Gemeindebund angehört. Und die haben sich geöffnet für sexuell perverse Praktik in der ganzen Gemeindebund. Es ist zwar nicht befürwortet, aber es wird toleriert. So. Ja, ihr habt da geistliche Türen aufgerissen. Und wenn du dazu gehörst, aber wir sind doch eigenständig. Natürlich bist du eigenständig, du gehörst dazu. Du gehörst dazu. Wir verstehen auf geistliche Zusammenhänge nicht. Du kannst keinen Bund schließen mit dem Feind. Du kannst keinen Bund schließen mit dem Liberalismus, mit dem Humanismus, mit der politischen Korrektheit. Das ist das Ende der Erweckung. Und das erleben wir heute. Ja. Oder wir wollen gesellschaftlich akzeptiert werden. Dann gehen wir Kompromisse ein, um irgendjemandem irgendwas zu beweisen, irgendjemanden zu beeindrucken. Wisst ihr, mir ist alles so egal geworden in den letzten Jahren. Mir ist völlig egal, was Menschen von mir denken. Früher war ich anders drauf, sage ich ganz ehrlich. Vielleicht vor 20 Jahren. Alles relativ mittlerweile. Ja. Da war mir die Anerkennung von Menschen jetzt egal. Du kannst von mir denken, was du willst. Ob du der Papst von Rom bist, ist mir egal, was du von mir denkst. Ich habe die Anerkennung von Jesus. Und was er mir sagt, das ist mir wichtig. Amen. Aber die ganze Gemeinderichtungen, selbst die charismatische Bewegung, die Pfingstbewegung, bewegt sich dahin, wir wollen akzeptiert werden, wollen toleriert werden, wollen mitmachen, mitspielen bei den großen Jungs, weißt du? Wir wollen doch mitspielen. Dürfen wir nicht mitspielen? Nein, ich bin selbst ein großer Junge, muss da nicht mitspielen. Das war das Ende der Erweckung. Die haben Wasser gefunden, Schwurbrunnen, und die haben ein Eid geschlossen an dem Tag mit den Feinden. Ein Bund geschlossen, ein Eid geschworen. Das Problem ist mit den Brunnen, ne? Dass Brunnen halt Brunnen sind. Was ist das Problem? Ein Brunnen hat nur Brunnenwasser, manchmal abgestandenes Brunnenwasser. Was wir brauchen, sind Ströme lebendigen Wassers, nicht Brunnenwasser. Aber die zweite Generation gibt sich zufrieden mit Brunnenwasser. Abraham wollte Altäre. Ich will einen Altar bauen zu Gott. Ich will Gott kennen. Die zweite Generation gibt sich zufrieden mit Brunnenwasser. Ja, wir haben eine tolle Geschichte. Unsere Eltern waren erweckt. Ja, und wir haben es verstanden. Wir sind natürlich schon viel fortgeschrittener. Wir waren jetzt zur Bibelschule und wir haben unseren akademischen Titel geholt. Jetzt haben wir es drauf. Wir können es besser als unsere Eltern. Wir wissen es jetzt. Wir haben quasi die Erweckung jetzt in der Tasche. Wir haben es jetzt kapiert und wir können die überall reproduzieren. Wie so Biologen, die Erweckung klonen können. Wir haben den Code geknackt, wir können jetzt Erweckung klonen. Ne? Wir haben das in Bücher aufgeschrieben, wir verbreiten die Bücher jetzt und jetzt können wir überall Erweckung. Nein, das ist abgestandenes Brunnenwasser. Was deine Vorfahren oder was deine geistlichen Eltern erlebt haben, das war damals. Du brauchst heute eine neue Salbung. Du brauchst heute ein frisches Wasser, ein frisches Feuer. Du brauchst heute einen neuen Altar. Du musst im Hier und Jetzt Gott anrufen und dich nicht nur berufen auf die vorherige Generation. So, Gott braucht weniger Brunnengräber, er braucht mehr Altarbauer. Halleluja. Amen. Ein Brunnen ist nur ein Brunnen. Wir brauchen Ströme lebendigen Wassers. Die Bibel sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, wer diese persönliche Beziehung hat zu mir, aus dessen Bauch, aus dessen Splachna werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Kein Brunnenwasser, bitte nicht für mich. Ich will kein Brunnenwasser mehr. Ja? Diese Konservenpredigten. Jacks. 3 Minuten in der Mikrowelle. Heiß, ziehst dir rein. Da ist kein Geist hinter. Ja? Irgendwelche Dinge, die man aus Kommentaren zusammengelesen und zusammengetragen hat, akademisch ein paar Worte reingewürfelt hat. Ja, jetzt servieren wir es dir. Bitte schön, nimm und iss Konservenfutter. Nein, Gott will, dass du im Geist bist, Dinge hörst und sagst, diese Botschaft ist jetzt dran, die muss jetzt gepredigt werden, hat Gott mir gesagt. Natürlich exegetisch korrekt, ja, nicht nur illustrativ, exegetisch korrekt, ja, hermeneutisch, alles gut. Aber die richtige Botschaft zur richtigen Zeit im Geist. Und weißt du, manchmal predige ich nicht das, was auf dem Zettel steht. Oft sogar. Weil der Geist dann da ist. Amen. Und Gott will, dass wir frische Altäre bauen, nicht aus alten Brunnen trinken. Amen. So, kann das schlimmer werden? Ja, es kann. Die erste Generation Altarbauer, die Abraham-Generation. Die zweite Generation, die Isaac-Generation, die graben Brunnen. Und die dritte Generation, die Jakob-Generation. Weißt du, was die machen? Wofür war Jakob bekannt? Wie bitte? Betrüger, ja sicher. Aber was hat er getan? Überall, wo er hinkam, baute Abraham ein Altar. Überall, wo Isaac hinkam, grub er einen Brunnen. Überall, wo Jakob hinkam, ja, genau, da baute er ein Denkmal, eine Gedenkstätte. Der hat überall Steine hingestellt, mit Öl begossen. Ja, Daran muss ich mich erinnern. Ne? Da mache ich jetzt einen Stein hin, eine Gedenkstätte, ein Monument. Und Deutschland ist wunderbar im Denkmäler aufstellen. Ne? Wir haben überall, in jeder Ecke hast du ein Denkmal. Geht mal durch Minden. Ne? In irgendwelche abgelegenen Ortsteile. Hier ein Denkmal, da ein Denkmal. Manchmal weiß keiner mehr, warum das ist ein Denkmal. Denkmal, ne? Denk doch mal. Ne? Ein Denkmal ist da, ein Denkmal. Ja? Aber ein Denkmal ist nach hinten gerichtet. Ja? Es zeigt auf die Vergangenheit. Manchmal auch ein Mahnmal, um uns an die böse Vergangenheit zu erinnern. Wir denken zurück. Und Jakob war so einer. Überall, wo er hinkam, hat er ein Denkmal gebaut. Ja? Am bekanntesten die Stelle mit dem Gedenkstein für die Himmelsleiter, wo er geschlafen hat und merkte, hey, hier ist ja eine Pforte auf. Hier ist ja ein, was ist ein neudeutsches Wort? Also, wer wird zu weit gehen, glaube ich. Eine Pforte, das klingt auch gut, eine Pforte. Ja, hier ist eine Tür in eine andere Dimension. Und Jakob hat das spannenderweise, das ist auch noch ein anderes Thema, eine andere Predigt, spannenderweise festgemacht am Ort. Er sagte nicht, schön, dass ich hier bin, deswegen ist jetzt hier der Himmel offen. Nee, er sagt, hey, ich bin hier, ich habe mich hingelegt, ich wusste ja gar nicht, was hier los ist. Gibt es die Orte immer noch auf Erden? Zum Nachdenken. Geografische Orte, wo der Himmel auf ist, ohne jetzt ein neudeutsches Wort zu gebrauchen, wo eine Pforte auf ist. Fängt mit P an, das Wort. Und hört mit Ortale auf. Ja, jetzt habe ich es doch gesagt. Er sagt, hey, hier ist ein Ort, ich habe festgestellt, hier ist ein Portal, hier ist ein Tor auf in den Himmel. Was mache ich? Nicht vergessen. Stein, ich habe nicht drauf geschlafen, Öl drauf, Gedenkstein. Ich denke daran, ich habe damals mal, vor Jahren, da mal eine Erfahrung gehabt mit Gott. Ich schaue zurück. Und wenn ich dann nach 5 Jahren zurückkomme, nach 10 Jahren, werde ich mich daran erinnern, dass ich da mal eine Erfahrung mit Gott hatte. Ein Gedenkstein ist immer ein etwas, was nach hinten zeigt. Und das haben wir heute in Deutschland. Es werden Menschen schreiben über Erweckung. Es gibt Historiker, Kirchengeschichtler, die schreiben über Erweckung. Ja. Die beschreiben die Opfer, die damals gebracht wurden. Die fahren sogar an die Orte und da gibt es Touren. Ja? Da wird getourt. Ja, damals die Reformation unter Luther. Ne? Ja, da kannst du eine Tour machen. Ja? Toll, wo Luther überall war und dies und jenes. Und dann kannst du dahin fahren und da ein Museum besuchen und hier und überall. Hier war mal Erweckung. Aber das ist tot. Da ist nichts mehr. Das ist ein Monument. Das ist ein Denkmal. Da ist nichts mehr. Du schaust nur zurück. Es gab mal Erweckung. Irgendwann mal. Bei Gedenksteinen schauen wir zurück. Und Jakob hat Gedenksteine gebaut. Wir bauen in Deutschland nur noch Denkmäler. Du hast nicht mal mehr Brunnengräber, du hast Denkmalbauer. Ich sage, ja, damals, wisst ihr, damals, da gab es Erweckung. Gott möchte jemanden haben, der wieder Altäre baut. Amen. So. Der Jakob hatte mal Stress mit seinem Schwiegervater, durchgehend viele Jahre. Dann ist er abgehauen, ihr kennt die Geschichte mit seiner Lea und seiner Rahel. Und dann sind sie abgehauen, so eine Nacht- und Nebelaktion. Und Laban, der Schwager, nicht Schwiegervater, Schwager. Ich glaube, Laban war der Schwager. Schwiegervater. Ja. Ihnen nach, ne, und holt sie ein und er will ihn so richtig, ne, eins auswischen. Ne, so dass die Uhr abfliegt. Eins auswischen. Und dann spricht Gott zu Laban, nee, den Jakob lässt du schön in Ruhe. Nimmt sich Laban zurück und dann kommt er zum Jakob. Jakob, pass mal auf, ne, Schwiegersohn, wir machen jetzt einen Bund. Okay, 1. Mose 31, 44. Komm, wir wollen einen Bund machen. Ich und du, der soll ein Zeuge sein zwischen mir und dir. Okay, Laban will einen Bund mit Jakob. Was macht Jakob? Jakob, lass uns einen Stein holen. Wir brauchen Steine. Ein Altar, nicht ein, nee, nee, ein Denkmal bauen. So, Vers 45. Dann nahm Jakob einen Stein. Moment mal. Laban sagt, wir wollen nur einen Bund machen. Jakob sagt, wunderbar, finde ich gut. Ich hole einen Stein. Ja, er holt einen Stein und stellt ihn als Denkmal auf. Und dann, dabei bleibt er nicht mal. Er macht noch weiter, Vers 46. Und Jakob sprach zu seinen Brüdern, sammelt Steine. Wir wollen das festmachen. Ja. Also, Laban will einen Bund. Jakob sagt, wunderbar, warte einen Moment, ich hole einen Stein. Und sagt, Brüder, holt Steine, ganz viele Steine. Das wollen wir festmachen. Das wollen wir nie wieder vergessen. Das wollen wir festmachen. Ja, haben die Steine gesammelt, haben da einen Bund gemacht. Das heißt, er wollte sich immer wieder an den Bund erinnern können. Aber weißt du was? So eine Erinnerung ist nur eine Erinnerung. Und in der letzten Generation, da denken wir immer nur an Erweckung. Ich habe zu Hause auch tolle Bücher stehen über Erweckung. Wunderbare Bücher. Erweckung. So und so ist es damals gewesen. Ja? John Wesley und Charles Wesley und Whitfield und Jonathan Edwards und wie sie alle hießen. Ne? William Booth. Ne? Was sie alles gemacht haben. Wow, toll. Dann liest du die Bücher. Weißt du was? Das ist alles schön. Das sind nur Bücher. Das sind Denkmäler. Da kannst du mal dran denken. Denk mal nach. Lies mal und denk mal nach. Hast ein Denkmal. Ne? Denk mal. Aber das ist nichts für jetzt. Du musst jetzt eine Beziehung haben zu Gott. Du musst jetzt Erweckung erleben. Und die kannst du dir nicht anlesen, die musst du empfangen, durch Handauflegung zum Beispiel. Da werden Bibliotheken angelegt, alte Verträge werden gesammelt, Dokumente, historische Dokumente. Ich habe auch so welche gelesen. Ich habe das kann ich so ein bisschen angeben. Ne? Ich habe damals zu meiner akademischen, eine meiner akademischen Arbeiten, damals, habe ich das Original, den Original-Gebetszettel, die Gebetsliste von dem Nikolaus von Zinzendorf in der Hand gehalten. Schon, hey, schon was, oder? Ich habe nichts gespürt. Es war gut. Ja. Es war sein Originalzettel, den er damals hatte. Nikolaus von Zinzendorf, der ist 1700 geboren, glaube ich. Ja. Also viele Jahrhunderte alt. Boah, Erweckungsmann, komme ich nachher mal darauf zu sprechen. Ich habe das in der Hand gehalten. Das ist ein Denkmal. Denkmal, wow. Ne? Hat da noch jemand beauftragt, Geld bezahlt. Das musste dann ins Neudeutsche transkribiert und übersetzt werden, wie auch immer, damit man das auch vernünftig lesen konnte. Ja. Handschriftlich damals und Altdeutsch, das war alles, wow, wie wertvoll. Das habe ich damals gebraucht für die akademische Arbeit. War auch gut, war nicht schlecht. Ne? Habe über das Gebetsverständnis des Nikolaus von Zinzendorf geschrieben. Oh, wow, Halleluja. Nein, Junge, ja, jetzt habe ich das Gebetsverständnis von ihm verstanden. Ja und? Bete doch lieber. Du musst das Feuer haben. Du musst das haben, was er hatte. Nicht nur darüber schreiben oder nachdenken oder sinnieren oder... Ne? Schlau tun. Halleluja. Okay. Denkmäler, Glaubensbekenntnisse, Manifeste, historische Dokumente werden aufbewahrt, aufgeschrieben, abgelegt, Archive werden angelegt. Wunderbar. Wir haben hier ein Archiv über Erweckung. Über 300 Jahre Erweckung. Ja, toll für dich. Zeig mir, wo die Erweckung jetzt in deinem Leben ist. Amen. Du baust Museen. Du baust Denkmäler, bau mal einen Altar. Verbringe Zeit auf deinen Knien, bete den Herrn zu Hause an, sprich mit dem realen, lebendigen Gott. Lass ihn dich mit Heiligem Geist erfüllen. Hör mal, was er heute zu dir sagt. Amen. Wir brauchen Altarbauer. Ja, und dann gab es noch eine Säule, die er gebaut hat. Er wollte wissen, sich daran erinnern, dass Gott zu ihm gesprochen hat. Das war ihm so wichtig, ne? 1. Mose 35, 14. Da richtete Jakob eine Säule auf an dem Ort, wo er mit ihm geredet hatte. Einen Gedenkstein. Und goss ein Trankopfer darauf und schüttete Öl darüber. Und Jakob gab den Ort, wo Gott mit ihm geredet hatte, den Namen Bethel. Ja? Er wollte nicht vergessen, dass eines Tages vor vielen Jahren, im Nachhinein, Gott mit ihm geredet hatte. Okay. Ja, Moment mal, du kannst doch heute nochmal mit Gott reden, oder? Nee, ich weiß, vor 3 Jahren, vor 50 Jahren, vor 100 Jahren, bei unseren Vorfahren, da hat Gott noch gesprochen. Und jetzt habe ich dann Denkmal. Er hat damals gesprochen, heute, keine Ahnung. Wir schauen zurück, wir bauen Denkmäler und wollen das festhalten, was Leute real erlebt haben. Jakob hätte jeden Tag mit Gott sprechen können, du brauchst keinen Stein. Das ist okay, kannst du ja machen, aber du kannst jeden Tag mit Gott sprechen. Amen. Und dann das I-Tüpfelchen, Rahel, seine liebe Rahel war verstorben, seine Lieblingsfrau. Ne? Und sie war ja auch wichtig, sie war auch die Mutter von Benjamin und von Josef. Und sie war verstorben und jetzt, was macht man da? Man begräbt sie und dann, klarer Fall, Stein her. Hol einen Stein. Ja? Und Jakob stellt einen Gedenkstein auf über ihrem Grab. Das ist Rahels Grab mal geblieben bis zu diesem Tag. Hier liegt meine geliebte Rahel. Die ist tot. Sinn und Sinnlosigkeit der Grabsteine bei uns auf dem Friedhof. Kann man machen. Ich meine, ist okay, ist Kultur, gehört dazu. Ja? Aber Rahel ist tot. Das ist nur ein Denkmal. Rahel ist tot. Die gibt es nicht mehr. Du kannst an Rahel, du kannst da hingehen und an die Rahel denken, aber die ist tot. Und wisst ihr, genau das machen wir heute. Wir besuchen Orte von toten Menschen. Ja, wir verehren Tote, nicht wir jetzt, aber manche Christen, ja, Marienverehrung. Die ist tot. Maria ist tot. Jesus lebt. Amen. Maria ist gestorben, die ist tot. Ja, ich muss, da brauche ich kein Denkmal, die ist weg, die ist tot. War eine tolle Frau, die Mutter Jesu, alles gut, war eine ehrenhafte, super Frau, aber die ist tot. Ja. Ja. Heiligenverehrung, ne? Der heilige Nikolaus, der heilige Antonius und der heilige, wie sie alle heißen, ja, die werden alle verehrt. Die sind tot. Das hilft nichts mehr. Ja? Du musst selbst ein heiliger Antonius werden. Ja? Ein heiliger Nikolaus, jetzt bald ist Weihnachten. Werd ein heiliger Nikolaus. Nee, es ist ja zum Nikolaustag, ist ja nicht Weihnachten. Weihnachten ist ja eine Erfindung von Coca-Cola. Werd der heilige Nikolaus zum Nikolaustag. Ja? Du selbst. Nicht ihr, nicht ein Denkmal, okay? Die Kirche ist geistlich. Du wisst ja, ich war selbst damals beim Grab vom Grafen Zinzendorf in Herrnhut. Damals ja eine meiner Arbeiten drüber geschrieben, war hingefahren und bin da auf den Hügel hoch und da liegen sie wirklich nebeneinander, der Graf und seine Frau. Das sind zwei Steine, also Grabsteine, große Dinger liegen da. Zack. Ich war da gewesen, hab nichts gespürt. Nichts los. Nee, da komme ich noch gleich zu. Tot. Alles tot. Die Gemeinde tot. Ja, die ganze Brüderbewegung da völlig liberal. Ja. Aber das tun wir. Wir verehren die Leute. Nein, du musst der Zinzendorf werden. Von Minden und von Porta. Du musst der Zinzendorf werden. Von deinem Dorf, von deiner Nachbarschaft. Du musst der Beter sein. Und jetzt komme ich, das habe ich auch übrigens hier drin, den Grave-Soaking. Machen ja auch Leute aus unseren charismatischen Kreisen. Ich will nicht Namen nennen, aus welchen namhaften Gemeinden Leute das machen. Haare sträuben. Nicht alles, was Namen hat, ist auch gut. Nicht alles, was charismatisch ist, ist gleich gut. Ja? Wir haben da viel Mist in der charismatischen Bewegung, viel Esoterik. Da gehen Leute auch tatsächlich und werfen sich und legen sich auf Gräber von Erweckungspredigern in der Hoffnung, dass aller Elisa plötzlich der Salbung rauskommt. Der Junge ist tot. Der ist tot, den gibt es nicht mehr. Ja. Und du verehrst ihn noch. Du musst nicht Denkmäler bauen, nicht Denkmäler achten, du musst Altäre bauen. Du musst nicht irgendwo 800 Kilometer fahren, um irgendwo bei irgendeiner Konferenz von irgendeinem komischen Kerl, der zu irgendeiner Kirche gehört, die nicht auf biblischem Weg ist. Ja. Und du musst da nicht hinfahren und dich da bedudeln lassen. Oh, hier ist alles so toll. Nein, du kannst Gott in deinem Wohnzimmer oder auf Toilette erleben. Ja? Bau einen Altar auf deiner Toilette, ja? Ja? Und du glaubst gar nicht, wie oft Gott auf Klo spricht. Ja? Oh, ja. Oh, wirklich wahr. Vor allem beim Duschen. Oh! Duschen, ja. Plötzlich hast du Eingebung. Wow! Das ist schade. Hast nie einen Zettel dabei, ne? Das ist mal schlecht. Dusche. Aber ja, du kannst Gott, du musst nicht meilenweit reisen, um irgendwo irgendjemanden zu verehren. Ja? Du kannst zu Hause einen Altar bauen. Gott wird da sein. Halleluja. Wisst ihr, damals bauten die Pharisäer auch Denkmäler. Und die haben damit bewiesen, dass sie verbunden sind mit den gleichen geistlich toten Menschen, wie sie damals waren, als die Propheten umgebracht wurden. Die haben den Propheten im Nachhinein Denkmäler gebaut. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber, geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und eine Erinnerung an irgendwelche Erweckung ist keine Erweckung. Nochmal, eine Erinnerung, ein Denkmal ist keine Erweckung. Wir brauchen Leute, die Altäre bauen, nicht Menschen, die Brunnen graben, auch nicht Menschen, die Denkmäler aufstellen. Wir brauchen Menschen, die Altäre bauen, die aktiv mit Gott in Kontakt treten, die aktiv den Himmel herunterbeten. Amen. So, jetzt komme ich zum lang ersehnten Schluss. Wir brauchen eine Elia-Generation. Halleluja. Wir brauchen eine Generation wie bei Elia. Halleluja. Und weißt du, was Elia tat? Elia baute den Altar Gottes wieder auf. Halleluja. Wenn du mal nachschlagen möchtest, 1. Könige 18, Vers 30. Ihr kennt die Geschichte auf dem Berg Karmel, dieser Showdown, wo die Baalspriester und Aschera-Priester da rumtanzen und da passiert nichts und die bauen zwei Altäre auf und dann sagt Elia, komm, da wo das Feuer fällt, der Gott ist der wahre Gott. Ihr kennt die Situation, ja? Genau. Und jetzt war Elia dran. Jetzt sollte er den Altar bauen. Vers 30. Da sprach Elia zu dem ganzen Volk, tretet heran zu mir. Als nun das ganze Volk zu ihm trat, stellt er den Altar des Herrn, der niedergerissen war, wieder her. Elia war ein Altar-Wiederhersteller. Halleluja. Und das ist die richtige Art, Erweckung weiterzugeben. Erweckung weitergeben, nicht indem man Brunnen gräbt, nicht indem man Denkmäler baut, sondern dass man die Altäre der Väter wiederherstellt. Hört ihr mich? Wir müssen die Altäre der Väter wiederherstellen. Wenn sie gebetet haben und gefastet haben und den Heiligen Geist erlebt haben, müssen wir auch beten und fasten, den Heiligen Geist erleben, durchbrechen. Wir brauchen die Erweckung wieder neu für unsere Generation, für eure Generation, junge Leute, für euch. Ihr müsst, das erlebt ihr zum Teil schon, ihr müsst die Salbung selbst erleben. Ihr müsst erleben, wie Gott für euch ist, euren eigenen Altar wieder aufbauen. Und er baute aus den Steinen einen Altar im Namen des Herrn. Und ihr kennt die Geschichte, er macht einen Graben um den Altar herum, da wird Holz geschichtet. Und dann sagt er, komm, füllt Wasser, vier Krüge mit Wasser, gießt es auf das Brandopfer. Und dann kommt noch Wasser, mehr Wasser, überall Wasser, Wasser fließt um den Altar herum. Und dann fängt Elia an zu beten. Er hat einen Altar gebaut. Was passiert? Himmel und Erde verbinden sich. Da sind die ganzen Baalpriester, Aschera-Priester, Götzendienst, eine dämonische Atmosphäre, Finsternis. Und Elia sagt, hier auf dem Berg Karmel, da wo ihr euren Götzendienst betreibt, hier baue ich einen Altar, ich stelle ihn wieder her für den Herrn. In eurer Gegenwart, Dämonen und alle, die ihr hier seid, ich werde euch zum Trotz hier den Himmel herabkommen lassen. Und er baut einen Altar und er nimmt Kontakt auf zu anderen Dimensionen, in Kontakt auf zum Himmel. Der fängt an zu beten, o Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass sie heute erkennen. Ja? Er überspringt. Abraham, Isaak, Jakob, okay, jetzt bin ich dran, Elia. Ja? O Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, lass sie heute, nicht damals, nicht Abraham, nicht heute, lass sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht, merkt ihr? Er sagt, ey, was gewesen ist, ist gewesen. Es geht mir nicht um Abraham, er beruft sich darauf, aber es geht nicht um Abraham, nicht um Isaak, es geht nicht um Jakob, es geht um den Altar Gottes, der hier aufgebaut wird. Und hier bin ich, Elia, ich baue ihn heute auf, im Hier und Jetzt. Und solche Menschen brauchen wir heute überall. Die sagen, hey, jetzt ist meine Generation, jetzt bin ich dran. Ich baue den Altar Gottes wieder auf, da wo ich bin. Ich werde beten, ich werde Gott suchen, ja? Ich werde Opfer bringen, ich werde alles tun, damit der Himmel die Erde berührt, hat er getan. Und ich wünsche mir, dass wir anfangen in Deutschland, überall wo wir sind, Orte zu schaffen, wo Gott mit den Menschen interagiert. Ob es ein Hauskreis ist, ein Gebetskreis, eine Gemeinde, ein Dienst, egal was, wo Gott und Menschen interagieren. Er sagt in Vers 31, 1. Könige 18, 31, sagt er, und Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, an denen das Wort des Herrn ergangen war, du sollst Israel heißen. Das heißt, er geht zurück zu den Grundlagen. Er sagt, hey, dieses Israel kommt von Gott. Es soll Gott gehören. Ich sage, Deutschland soll Gott gehören. Europa soll Gott gehören. Und wir müssen die Altäre wieder aufbauen. Nicht die Brunnen, nicht die Denkmäler, Altäre. Wir müssen anknüpfen. Und zwar nicht nur mental oder kognitiv oder mit unserer Intelligenz. Wir müssen anknüpfen im Geist. Und wir müssen die Altäre, die kaputt sind, wieder aufbauen. Wir müssen wieder anfangen zu beten. Ich habe in meinem Leben so viel Veränderung gemerkt in den letzten 10, 20 Jahren. Ja, wenn du wirklich willst, was Gott will, plötzlich sind viele Fragen, die du vorher hattest, völlig belanglos. Vielleicht habt ihr Fragen als Jugendliche. Was darf ich? Das darf ich nicht. Darf ich das noch? Ist das schon Sünde? Oder ist das noch okay? Diese Fragen erübrigen sich, wenn du nur noch Jesus willst. weil du gar nicht mehr Zeit hast, das nicht mehr willst, weil du plötzlich Jesus hast. Du baust den Altar wieder auf. Du hast anderes zu tun, als dich mit diesen peripheren Dingen abzugeben. Du hast Jesus vor dir. Du willst den Altar wieder aufbauen. Und er baut ihn auf im Namen des Herrn, in seinem Auftrag. Du wirst einen Altar aufbauen. Ihr, hoffe ich, junge Leute, ihr werdet einen Altar aufbauen im Namen des Herrn. In seinem Namen, in seinem Auftrag. Ja? Ihr werdet die Erweckung weitertragen. Und dann in völligem Gottvertrauen, das mag ich. Elia war so ein krasser Typ. Ich mag Elia. Ja. Hey, alles oder nichts. Entweder oder. Hey, Altar. Stell dir mal vor, er ist oben auf dem Berg, zwei Altäre. Er sagt jetzt, wir werden mal sehen, wer der wahre Gott ist. Ne? Und wir werden gleich Feuer aus der anderen Dimension holen. Feuer von oben. Schwer genug, oder? Ey, ohne Streichhölzer, ohne Feuerzeug, Feuer zu machen. Aus dem Geist. Ist das nicht schwer genug, oder? Elia sagt, ist mir egal. Ich will entweder, will ich das echte Feuer haben oder gar nicht. Entweder ist es Gott oder gar nicht. Leute, holt Wasser. Macht das noch unwahrscheinlicher. Lasst Gott wirklich Gott sein. Und die begießen das Opfer und den Altar mit Wasser und machen das Feuer noch unwahrscheinlicher. Das heißt, er war völlig Gott ausgeliefert. Jetzt oder nie. Entweder ist es Gott oder ich will das nicht haben. Entweder ist es echt oder ich will das nicht haben. Ich wünsche, dass ihr dieses Wollen habt als junge Leute. Ich will das Echte haben. Entweder Gott oder gar nicht. Ja? Ich will nichts aus der Konserve. Ich will nicht Erweckung von vorgestern, ja? Kalt und verschimmelt. Ich will heute Erweckung haben. Ich will Gott erleben, den wahren Gott. Entweder ganz oder gar nicht. Amen. Und dann wirst du zu Gott beten und du wirst einen Altar wieder aufbauen. Dann wird das Feuer fallen. Wie es damals fiel, wird es auf dich fallen. Wenn du Feuer haben willst, musst du einen Altar bauen. Wenn du Feuer haben willst in deinem Leben, musst du einen Altar bauen. Du musst einen Ort schaffen, sei es geistlich, sei es zeitlich, sei es räumlich, einen Ort schaffen, wo du hingehst und Gott anbetest, ihn suchst und wo er kommt und dich erfüllt. Ein Ort, wo sich Salbung akkumuliert und dann wirst du jemand sein, der Erweckung rausträgt, weil du mit Gott zusammen bist, weil du mit Gott Gemeinschaft hast, weil du ihn hörst am Altar, weil du zu ihm sprichst, weil das Feuer Gottes kommt. Du hast den Altar gebaut und dann sagt Gott, das reicht nicht. Du bist errettet, du hast ewiges Leben, alles gut, darum geht es heute nicht. Aber wenn du das Feuer haben willst, reicht das nicht. Er sagt jetzt, hast du den Altar gebaut, wunderbar, jetzt steig drauf. Steig drauf auf den Altar. Lass dich binden in deinem Willen. Bist du bereit, für mich zu sterben? Bist du bereit, alles aufs Spiel zu setzen für Jesus? So, und wer die Herrlichkeit begriffen hat, die Herrlichkeit des Reiches Gottes, dem geht es nicht mehr um irgendwelche läppischen Titel, irgendwelche monetären Beträge, wo plötzlich alles so wichtig ist, alles nur Geld, Geld, Geld. Plötzlich die Haus und zweimal Urlaub und drei Autos und zweites Haus. Plötzlich alles völlig unwichtig. Du hast die Perle gefunden. Du hast den Altar gebaut und du hast das Feuer erlebt und du willst nicht mehr. Du willst nur noch da sein, wo das Feuer ist. Ich wünsche mir, dass wir zu diesen Menschen werden, wo uns plötzlich alles andere unwichtig wird. Dass wir Menschen werden, die Altäre bauen in seinem Namen. Und dann wirst du auf den Altar steigen und sagen, Gott, egal was du willst, egal wo du willst, egal wie du willst, egal wann du willst, alles was du willst, Gott, hier bin ich. Und wo das Feuer ist, wo das Opfer ist, wird das Feuer fallen. Feuer fällt nicht auf einen Altar ohne Opfer. Bau den Altar, bete ihn und sei bereit auch zu tun. Sei bereit, das zu tun, was er dir sagt. Amen. So, ich hoffe, heute Abend haben wir ein paar Altarbauer. Und wenn nicht, dann rufe ich dich hinein in das Amt des Altarbauers, dass du anfängst, Altäre zu bauen. Halleluja. Dass du die Salbung heute mit rausnimmst. Und da, wo du hingehst, Altäre baust. Amen. Dass du wieder einen neuen Hunger kriegst, einen neuen Durst kriegst, nach dieser intimen und tiefen Gemeinschaft mit Gott. Dass du ihn suchst. Leute, ganz egal, ob dich jemand sieht oder nicht. Egal, wo du bist, dass du Gott zusagst, Gott, hier, ich baue einen Altar. Amen. Gott will dich salben mit Feuer Wir haben heute Abend einen Altar gebaut. Amen. Wir haben Lobpreis gemacht, wir haben gebetet, wir haben Gott gesucht. Die Salbung des Herrn ist hier. Und wenn du bereit bist, dich heute auf den Altar zu legen, alles hinzugeben, sagen, Herr, was du willst, soll geschehen. Wird das Feuer auf dein Leben fallen. Du wirst Feuer erleben. Amen. Und du wirst nie wieder raus wollen. Du wirst immer im Feuer bleiben wollen. Halleluja. Ich wusste früher gar nicht, wie schön es ist im Feuer des Herrn. Amen. Ich bin verdorben. Ich will gar nicht mehr raus. Amen. Dann geht die Zeit so schnell vorbei, dann ist meine Salbung, ist alles wunderbar. Man ist bedröhnt in der Gegenwart des Herrn, man freut sich. Man sieht Sachen, man hört Sachen. Alles ist intensiv. Ja. Manche würden sagen, der ist ja auf Drogen, ja, gute Droge, Heiliger Geist, Feuer. Ja. Und in dem Feuer passieren Dinge. Da kannst du Dinge erleben, die kannst du aus keinem Buch lesen. Die erlebst du mit Gott in dem Feuer. Amen. Und dieses Feuer will ich dir heute gerne mitgeben. Der Heilige Geist wird dich mit Feuer erfüllen, mit neuer Kraft erfüllen. Und wenn du hungrig bist und durstig bist, sagst du, ja, ich bin bereit, mich auszuliefern, ich bin bereit, einen Altar zu bauen, ich bin bereit, das Opfer zu bringen für Jesus. Mit allem, was dazugehört. Dann will ich gleich für dich beten. Ich glaube, der Herr wird dich berühren. Amen. Lass uns kurz aufstehen. Kirabus, Kianda, Lebrohato, Lebrayahando. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke für die Salbung, die hier ist. Danke für deine Gegenwart, Jesus. Oh, Halleluja. Danke, Herr, dass der Altar gebaut ist heute Abend. Amen.